Tschüss.
Wenn ich als Mensch aus dem Ruhrgebiet das Wort Kanal höre, dann denke ich an zwischen Spundbohlen eingezäuntes Wasser. So sehen Kanäle zwischen Duisburg und Dortmund meist aus. Bei einem Kanal in Schweden, da ist das anders. Da gibt es so viele Seen, dass eine Kanalstrecke in weiten Teilen eine Seeüberquerung ist. So auch beim Götakanal, der durch 5 große schwedische Seen führt und dank 48 Schleusen die Ostsee mit der Nordsee verbindet, eröffnet 1832, nachdem sage und schreibe 58.000 schwedische Soldaten ihn über 12 Jahre komplett ohne Maschinenunterstützung gegraben, gebuddelt haben. Das war billiger als die hohen Zölle an die Dänen zu bezahlen. Heute ist der Götakanal das schwedische Industriedenkmal und eine Touristenattraktion. Auf historischen Passagierschiffen, von denen es nur noch 3 gibt, kann man eine außergewöhnliche Binnenkreuzfahrt dort machen.
WDR 5, die Reisereportage.
Antje Zimmermann hat die Reise gemacht und kann uns nun davon erzählen.
Tosendes Wasser füllt in Sekunden das Schleusenbecken. Am Schiffsrumpf knirscht es laut, fast bedrohlich. In der längsten Schleuse des Götakanals kommt an Bord des Passagierschiffs Willem Tamm leichte Hektik auf.
Ich muss die Seile kontrollieren, damit sie nicht durchhängen. Sie müssen ständig auf Spannung sein. Und dabei muss ich wirklich auf meine Hände achten.
Ruft Annette über das Dröhnen des Wassers den Umstehenden zu. Die Haare fallen der Jungfrau ins Gesicht. Keine Zeit, sie zu bändigen. Mehrere Passagiere beobachten fasziniert, wie Annette die groben Seile geschickt löst und schnell wieder festzieht.
Man wird ein bisschen nervös und aufgeregt, wenn das Schiff hier in die Schleuse einläuft. Denn dann denkt man ja automatisch, das kann unmöglich passen.
And you don't think it's gonna fit.
So eng liegt das Schiff in der Schleusenkammer. Weder vorne noch hinten, links oder rechts sind mehr als ein paar Zentimeter Luft zwischen Schiffsrumpf und Mauer. Aber natürlich hat Kapitän Kenneth Atteforsch mit seiner Crew dieses Manöver schon 100-fach gemeistert.
It's 7 locks in one row.
Es sind 7 Schleusen unmittelbar hintereinander. Es ist wirklich faszinierend, das zu sehen. Touristen kommen auf dem Landweg mit Bussen zu der Schleuse, um zu beobachten, wie die Schiffe hier die Treppen erklimmen.
Auch jetzt sind Dutzende Menschen am Ufer und filmen. Zuerst sehen sie nur den alten Schornstein und die Deckaufbauten. Dann taucht das Oberdeck mit seinen bequemen Korbmöbeln und dem glänzenden Holzboden auf. Danach die weiteren Schiffsetagen. Schnell steigt das Schiff in der Karl-Johann-Schleuse höher und höher.
Benannt ist die Schleuse nach dem König. Das ganze Treppensystem wurde von Hand gebaut zwischen 1810 und 1832. Damals gab es in Schweden nur 3 Millionen Menschen. Und wir waren furchtbar arm, weil die Könige unser ganzes Geld in diversen Kriegen verschleudert hatten.
Der Kapitän ist während des Manövers die Ruhe selbst. In seiner weißen Uniform, die Mütze auf dem grauen Haar, steht er von Weitem sichtbar neben der Brücke. Beobachtet, wie die jungen Männer und Frauen seiner Crew einander geschickt die Taue zuwerfen. Gelegentlich gibt er einen kurzen Befehl, ansonsten lächelt und grüßt er. Überall, wo die Willem Tamm auftaucht, passiert das Gleiche. Die Menschen winken, machen Dutzende Fotos und versuchen, ein paar Worte mit der Besatzung zu wechseln.
You have to like all the passengers if you want to be a captain on the passenger ship.
Man muss die Passagiere mögen, wenn man Kapitän auf einem solchen Schiff sein will. Und ich mag es auch sehr, mit all den jungen Menschen an Bord zusammenzuarbeiten. Wir sind 10 Crewmitglieder an Bord und ich bin der mit Abstand Älteste. Ich mache diesen Job schon seit 20 Jahren. Und ich bin wahrscheinlich der älteste Sommerjobber in Schweden überhaupt, denn ich bin 70.
Kenneth wirkt deutlich jünger. Er ist groß, schlank und hält sich kerzengerade. Arbeit als Jungbrunn? Der Kapitän sieht es so.
Ich denke, es ist wirklich schön und gut, jeden Sommer ein bisschen zu arbeiten, um sich wieder lebendig zu fühlen.
In der Sonne des schwedischen Sommers, wenn die Farben so intensiv sind, dass sie fast künstlich wirken. Hellblau strahlt der Himmel über dem weißen Schiff. Türkis schimmert das Wasser an seinen Flanken. Und in verschiedenen Grünschattierungen leuchten die Wiesen und Wälder am Ufer.
Am Anfang war es unglaublich faszinierend. Aber jetzt, nach 20 Jahren, nehme ich all die Schönheit kaum noch richtig wahr. Aber ich liebe Schweden im Sommer. Sie sehen es selbst, es ist toll hier.
Die Fahrt des historischen Passagierschiffs startet in Norsholm, einem kleinen Dorf 2 Stunden südlich von Stockholm. Überall entlang des 190 Kilometer langen Kanals stehen rote Holzhäuschen. Mit etwas Glück können die Passagiere sogar einen Elch aus den dichten Wäldern treten sehen. Knapp die Hälfte der Wasserstraße wurde Anfang des 19. Jahrhunderts mühsam von Hand gegraben. Schwedische Soldaten buddelten mit Piken und Spaten 20 Jahre lang, bis die Fahrrinne fertig war. Die andere Hälfte des Kanals verläuft über natürliche Wasserwege, darunter die drei größten Seen des Landes. Dass das Mammutprojekt überhaupt begonnen wurde, hatte primär mit den dänischen Nachbarn zu tun.
Sie haben entschieden, den Kanal zu bauen, damit sie nicht länger Steuern an die Dänen zahlen müssen, wenn sie über dänisches Hoheitsgewässer um Schweden herumsegelten. Aber als der Kanal 1832 endlich fertig war, haben die Dänen die Steuern abgeschafft. Sie verschwanden just in dem Moment, als der Kanal fertig war. Typisch dänisch übrigens. Sie sind die cleversten Leute in ganz Skandinavien.
Die Tür zur Kapitänsbrücke steht fast immer offen. Und Gäste kommen regelmäßig nach oben, um Kenneth Atterforsch Fragen zu stellen. Technische und persönliche nach seinem Werdegang. Der ehemalige Hochseekapitän gibt geduldig Auskunft.
Meine Freunde und Kollegen, die noch auf den großen Schiffen fahren, machen sich gerne über mich lustig. Sie nennen mich den Froschkapitän, weil ich auf einem Froschteich und nicht auf den Feldmeeren fahre. Aber ich weiß natürlich, dass sie eigentlich eifersüchtig sind, weil ich hier im schwedischen Sommer arbeiten darf. Und sie sind irgendwo in großen Industriehäfen. Einige von ihnen segeln mittlerweile aber auch auf dem Goethe-Kanal, nachdem ich es ihnen empfohlen habe.
Und 58 Schleusen helfen den Schiffen auf dem Goethe-Kanal auf bzw. abwärts. Keine gleich der anderen. Ein paar sind neu und modern und öffnen sich, sobald sich die Wilhelm Tamm nähert. Andere sind klein und alt. Junge Menschen in gelben Rettungswesten müssen sich ordentlich ins Zeug legen, um sie zu bedienen. Mit dem ganzen Körper stemmen sie sich gegen lange Holzbalken, die die Schleusentore langsam und knarrend in Bewegung setzen. Der Goethe-Kanal ist ein lebendiges Industriedenkmal und zieht viele Touristen an. Das haben die Schweden früh erkannt und ihre maritimen Schätze vor dem Abwracken gerettet.
Der Goethe-Kanal wäre ohne die drei historischen Passagierschiffe nicht das Gleiche. Deshalb sind die Schiffe auch zum Kulturgut in Schweden erklärt worden.
So fährt das vermutlich älteste noch aktive Kreuzfahrtschiff der Welt auf dem Goethe-Kanal. 1874 lief es im schwedischen Städtchen Motala vom Stapel. Die Wilhelm Tamm ist das zweitälteste Passagierschiff auf dem Kanal.
Es ist 1912 gebaut worden, also etwas mehr als 100 Jahre alt und 31 Meter lang. Alle drei Schiffe sind genau nach der Größe der Schleusen gebaut worden. Die Schleusen sind exakt 32 Meter lang und russische Kriegsschiffe hatten damals eine Gesamtlänge von 34 Metern. So wollte man verhindern, dass die russischen Schiffe im Falle eines Angriffs unser Schleusensystem nutzen.
Heute kommen die Russen höchstens als Passagiere. Und auch das ist eher die Ausnahme. Die Schweden selbst stellen die größte Besuchergruppe, gefolgt von deutschen und amerikanischen Gästen. Sie alle werden von Mimi, der Salonstewardess, in Empfang genommen und herumgeführt.
Hier auf dem Brückendeck haben wir die Honest Bar, die ehrliche Bar. Mit einem kleinen Kühlschrank mit Kaltgetränken, Bier, Wein und auch eine Dusche und die Toilette. Und auf dieser Seite ist ihre Kabine. Es ist A12. Sie haben hier einen kleinen Kleiderschrank und unter dieser Klappe finden Sie das Waschbecken und darunter noch ein bisschen Stauraum.
Das gesamte Kabinenmobiliar ist aus dunklem Holz gefertigt. Die Messinggriffe an den Türen und Schränken glänzen. Auf dem frisch bezogenen Bett liegen flauschige Handtücher und ein Bademantel. Gleich daneben eine kleine Flasche Sekt und ein Obstkörbchen. So schön die Kabinen auch sind, sie sind extrem klein. Die schmalen Betten liegen zwar übereinander, dennoch ist der verbleibende Platz winzig. Zwei Menschen, die sich eine Kabine teilen, sollten sich sehr mögen. Auf Annika Wilson und ihren Mann scheint das zuzutreffen, denn sie machen die Reise schon zum zweiten Mal.
Ich freue mich richtig über diese Kabinen. Ich liebe diese überraschenden Lösungen, die hier auf kleinstem Raum gefunden wurden. Wenn Sie das anheben, entdecken Sie jenes. Und wenn Sie diesen Knopf drücken, passiert Folgendes.
Sogar eine Kleiderbürste und ein Messingschuhlöffel hängen in den Kabinen. Vergeblich suchen Passagiere hingegen nach elektronischer Ausstattung.
Man bekommt ja im Voraus gesagt, dass es weder Radio noch Fernsehen an Bord gibt. So kann man in Ruhe lesen und in der Sonne sitzen. Vor allem aber entspannen.
Entschleunigung. Auf der Wilhelm Tamm bekommt das Modewort einen Sinn.
Wir fahren so langsam, dass Jogger am Ufer schneller sind.
Annika Bilson kommentiert vergnügt die Ereignisse auf dem Goethe-Kanal und verrät auch den Spitznamen, den er in Schweden hat.
Wir nennen ihn den Scheidungsgraben. Die Leute machen hier Ferien mit ihren eigenen Booten und fahren von Schleuse zu Schleuse. Und das passiert dann. Die Männer geben natürlich ihren Frauen die Schuld. Und dann folgt die Scheidung.
Obwohl das Schiff von Kapitän Attefosch 10-mal so groß ist wie die kleinen Segelboote, hat es im engen Kanal viel weniger Probleme. Was natürlich an der nautischen Erfahrung der Besatzung liegt. An einigen besonders engen Stellen rumst aber auch die Wilhelm Tamm gegen die Schleusenmauern. Dicke Flöcke aus Birkenholz dienen als Fender. Sie hängen links und rechts vom Deck und schützen den historischen Schiffsrumpf. Wer am Steuer der denkmalgeschützten Boote steht, trägt eine große Verantwortung. Annette, die so geschickt mit den Seilen in der Schleuse hantiert, absolviert gerade ihre Ausbildung zur Kapitänin.
Ich habe erst diesen Sommer als Trainee angefangen und werde ausgebildet, um später als Kapitänin auf den drei Booten zu fahren. Das ist mein erster Trip auf der Wilhelm Tamm. Davor war ich 4-mal auf dem Schwesterschiff Diana, jeweils 6 Tage von Göteborg nach Stockholm.
Annette ist klein und drahtig, mit hellblonden Haaren und einem sonnengebräunten Gesicht, mit vielen Lachfältchen. Sie ist 49 Jahre alt, erzählt sie, und habe früher in der Landwirtschaft gearbeitet. Die Reederei würde gezielt nach Frauen wie ihr suchen.
Ich segle schon seit meinen Kindertagen und ich liebe wirklich das Meer und Schiffe. Ich denke, dass ich jetzt das richtige Alter habe, um als Kapitänin zu arbeiten.
Annette und Kenneth sind die Ältesten an Bord. Unter den anderen Crewmitgliedern gibt es viele Studenten, die auf den Schiffen während der Semesterferien arbeiten, wie Olof, der Ingenieurswesen studiert.
Ich lerne sehr viel über das Boot und Motorentechnik. Das Beste ist aber fraglos, die ganzen Menschen kennenzulernen. Die Schweden selbst, aber auch die vielen Deutschen und Amerikaner, die hierher kommen, die sind immer so begeistert von dem Goethe-Kanal und der Landschaft.
Olof begleitet die Passagiere zu Landausflügen. Kleine Führungen zu historischen Orten und Museumsbesuche sind ein wichtiger Teil der Flusskreuzfahrten. Und sie marschieren trotz hochsommerlicher Temperaturen fast alle Passagiere zusammen mit Olof 3 Kilometer bergauf. Umgeben von Gärten und einem kleinen Friedhof steht hier die alte Kirche von Fretta.
Und gleich daneben liegen die Ruinen des alten Klosters. Beide Gebäude sind aus Kalkstein, einem speziellen Kalkstein aus Fretta, erbaut worden, der übrigens auch für die Schleusen in der Region verwandt wird.
Je nach Lichteinfall schimmert der Stein verschieden. Die Farbpalette reicht von einem hellen Beige bis zu einem rötlichen Braun. Aus dem Inneren des Gotteshauses tönt Gesang. Taufe, informiert ein Schild an der Kirchentür. Nach einigen Minuten bricht der Gesang ab. Eine festlich gekleidete Familie verlässt die Kirche und hat den Täufling auf dem Arm. Als Letzte kommt Pastorin Theresia Österlund heraus.
Ich bin eine von den Geistlichen, die in der Kirche arbeiten. Wir sind insgesamt zu viert. Es ist ein sehr geschichtsträchtiger Ort und eine wunderschöne Kirche. Ich mag es wirklich, hier zu arbeiten.
Neben der Kirche liegt der alte Klostergarten. Duftender Lavendel wächst in den Beeten, Hummeln umschwirren die Blüten und ein großes Holzkreuz wirft einen mächtigen Schatten.
Ich denke, dass die Besucher merken, wie bedeutungsvoll Kirche und Kloster für die Region waren und sind.
Fretta war das erste Nonnenkloster in Schweden. Nach der Reformation durfte es aber keine Novizinnen mehr aufnehmen und die letzte Zisterzienserin starb hier 1582. Dennoch ist die klösterliche Atmosphäre noch gegenwärtig.
Man sieht immer noch, wo die Nonnen ihre Küche und ihre Gärten hatten. Und man erfährt wirklich viel über die Geschichte hier.
Die Gäste des Kreuzfahrtschiffes verweilen gut eine Stunde im idyllischen Klostergarten, gehen dann geschlossen zurück an Bord, wo ein Programmpunkt ansteht, der mindestens so wichtig ist wie die Ausflüge. das Abendessen. Salonstewardess Mimi läuft über die Decks und ruft die Gäste mit einem weithin hörbaren Gong in den Speisesaal. Tief aus dem Inneren des Schiffes, wo die Passagiere normalerweise keinen Zugang haben, tauchen dann die Mahlzeiten auf.
Wir haben einen Speiseaufzug, der von Hand betrieben wird. Die Stewardessen müssen ihn jedes Mal auf- und abbewegen, um die ganzen Mahlzeiten für die Passagiere nach oben zu bringen.
Erklärt Olaf, während Mimi und ihre Kollegin sich mit dem Aufzug abmühen. Viele der Jobs an Bord sind echte Knochenarbeit. Die Aufgabe der Köche, die kaum jemals an Deck auftauchen, ist es definitiv.
Sie haben nur sehr wenig Platz in der Kombüse. Und es sind nur zwei Köche, die aber wirklich einen großartigen Job machen. Stets diese Drei-Gänge-Menüs in der Enge unter Deck vorzubereiten.
Der Abend klingt an Deck aus. Rot-goldenes Licht fällt auf die alten Holzplanken. In warme Decken gehüllt genießen die Passagiere ihren Verdauungsschnaps. Einmal unterbricht die Schiffssirene die Stille. Sie ertönt, wenn die Wilhelm Tamm ganz besondere Orte passiert, wie das Grab von Balthasar von Platten, dem Erbauer des Goethe-Kanals. Mehr über den Pionier, der das Projekt gegen alle Widerstände durchsetzte, sollen die Passagiere am nächsten Morgen im Städtchen Motala erfahren. Über Nacht ändert sich aber das Wetter. Wind kommt auf und Kapitän Kenneth Attefor streicht den Landgang kurzerhand.
Der Wetterbericht sagt, dass es um Mittag herum recht ordentlich winden wird. Das Schiff kann dann heftig schwanken. Und deshalb möchte ich den See überqueren, solange es noch relativ windstill ist. Das ist das Leben auf See. Man muss das Programm dem Wetter anpassen.
Gleich hinter Motala beginnt der Vätersee. Er ist der zweitgrößte des Landes.
Das hier ist einer der tiefsten Seen in Schweden. Wenn es dann von Süden beginnt zu winden, der Vätersee ist ja ein sehr, sehr langer See, werden die Wellen größer und größer.
In der Hoffnung, dass sich das Wetter und der eigene Magen beruhigen, starren die Passagiere auf den Horizont. Nach zwei endlos langen Stunden ist der See überquert und das Schaukeln hat ein Ende. Die Wilhelm Tamm fährt wieder in ruhigen Gewässern, auf einem schmalen Fluss, der durch dichte Kiefernwälder führt. Nebel kommt auf, dichte weiße Schwaden verhüllen die Bäume und zwischen ihnen bewegt sich etwas. Doch was? Solche Tage haben Hans-Christian Andersen zu seinen Trollgeschichten animiert, erzählt Kapitän Kenneth. Inmitten des Nebels legt die Wilhelm Tamm dann am nächsten Ausflugsort an, Forsvikbruk.
Ein Brück ist ursprünglich immer irgendeine Art von Gut gewesen, auf denen man landwirtschaftliche Produkte produziert hat, zum Beispiel Getreide oder Holz. Und da wurden die Produkte dann auch weiter veredelt und verarbeitet.
Erklärt Sophia Freier. Die junge Deutsche ist vor 15 Jahren nach Schweden ausgewandert und arbeitet in der ehemaligen Industrieanlage, die heute ein Freilichtmuseum ist.
Wenn man hier in Forsvik reinkommt, das Erste, was man sieht, sind diese typischen schwedischen roten Häuschen mit den weißen Fenstern. Und das sind dann noch die alten Arbeiterwohnstätten, wo die Arbeiter der Industrie früher gewohnt haben. Die sind auch noch vom 19. Jahrhundert erhalten und sehen auch noch genauso aus. Und dann kommt man weiter und kommt an die Stromschnelle, wo das Wasser aufgedämmt wurde, um dann Maschinen mit Wasserkraft anzutreiben.
Das Wasser trieb im 15. Jahrhundert ein Sägewerk an. Zwei Jahrhunderte später bildete es die Grundlage für die örtliche Eisenproduktion. Es stammt aus dem nahegelegenen Vättersee und fließt noch heute zwischen den alten Industriegebäuden. 600 Jahre lang haben die Menschen dank der Wasserkraft hier produziert. Erst 1977 wurde die letzte Gießerei geschlossen. Seit 2005 steht die gesamte Anlage unter Denkmalschutz und ist in Schweden sogar zur Industriegedenkstätte des Jahres gewählt worden.
Als Forsvik seine Blütezeit hatte, haben ungefähr 900 Leute im Ort gewohnt. Besucher können heute hier sich einige Werkstätten angucken, die noch so erhalten sind, wie sie waren, als sie geschlossen wurden. Das ist zum einen eine Kleinschmiede, zum anderen ist das eine Gelbgießerei. Dann haben wir eine Ausstellung über die Frauen von Forsvik, sowohl die Frauen, die hier gelebt und gearbeitet haben, aber auch über die Frauen, die Forsvik verwaltet haben.
Ansätze von Gleichberechtigung hat es in Schweden offenbar schon vor Jahrhunderten gegeben.
Dann war es für mich faszinierend, dass eben nicht nur reife Herren mit Koteletten diese Industrieanlage verwaltet haben, sondern dass auch Frauen sehr erfolgreich waren und auch sehr lange diese Anlage verwaltet haben.
In Forsvik befindet sich auch die älteste Schleuse des Goethe-Kanals. Eine imposante Eisenkonstruktion aus dem Jahr 1813. Trotz Regen und Nebel steht eine Gruppe Menschen am Ufer. Ein Mann hält ein Akkordeon in den Händen, andere Blumen. Über das Tosen der Schleuse hinweg ist ein leises Klimpern zu hören. Und schließlich, als die Wilhelm Tamm auf gleicher Höhe mit der kleinen Gruppe ist, singen die Menschen inbrünstig.
Das ist die Familie Schinnbum, die hier seit über 70 Jahren singt. Nicht die gleichen Leute, aber die gleiche Familie. Der Großvater hatte Gott versprochen, dass er immer genau an dieser Schleuse singen würde. Der Mann, der eben die kleine Ansprache gehalten hat, ist ein früherer Bankdirektor und ein anderes Familienmitglied arbeitet als Lehrer. Das sind eigentlich ganz normale Leute.
Gesungen wird zwar nur für die drei historischen Passagierschiffe, aber auch dafür muss die Familie jede Woche 3-4 Mal zur Schleuse kommen.
Bei jedem Wetter, Montag bis Sonntag, egal, sie sind da. Und jedes Mal mit frischen Blumen. Ich weiß nicht, wo sie immer die frischen Blumen herbekommen. Vielleicht haben sie extra einen Garten angelegt, wo sie die Blumen züchten, die sie uns überreichen. Sie werden sie heute Abend beim Dinner sehen.
Weiße Margeriten, lilafarbener Rittersporn und hellblaues Vergissmeinnicht stehen am Abend in den Tischvasen. Beim letzten Abendessen an Bord ist die Stimmung ein wenig getrübt. Doch als die Sonne wieder herauskommt und mit ihr die Farben des schwedischen Sommers, steigt die Laune der Passagiere sofort. Am nächsten Vormittag erreicht die Wilhelm Tamm dann Mariestad, eine malerische Holzstadt gut 2 Stunden von Göteborg entfernt. Zum Abschied wird der rote Teppich ausgerollt. Kapitän Kenneth, Trainee Annette, Salonstewardess Mimi und alle anderen stehen Spalier und verabschieden jeden Gast mit Handschlag.
Vom Traumschiff. Antje Zimmermann war unterwegs auf dem Göta-Kanal. Nachhören können Sie diese Reise auf wdr5.de nach Reisen in Schweden. Sie hören das WDR5 Reisemagazin am Wochenende mit Neugier unterwegs. Hier sind wir mit Neugier unterwegs im Reisemagazin. Am Wochenende von WDR5 geht es jetzt nach Altena. Also meine intensivste Erinnerung an Altena im Sauerland liefert eine Kanufahrt, die ich vor einigen Jahren mit einem Freund gemacht habe. Die Lenne runter bis zur Mündung in die Ruhr und dann ab in den Hengsteisee. Das war der Plan. Dass bei Altena die Lenne über ein imposantes Wehr lief, war eine Überraschung für uns und auch für das Kanu. Denn drumherum tragen ging nicht. Das Ufer dort ist mit Wohnhäusern dicht bebaut. Die Balkone liegen zum Fluss. Und ich meine den Satz gehört zu haben. Mama, komm mal schnell raus, da sind wieder 2 so Bekloppte. Ja, wir hatten Zuschauer,